Am 1. Januar 2019 begegnete die NASA-Raumsonde New Horizons dem Kleinkörper Ultima Thule im Kuipergürtel. Die genaue Bezeichnung ist eigentlich 2014 MU69 und Ultima Thule ist nur eine vorläufige Arbeitsbezeichnung. Mal sehen, ob es dabei bleibt. New Horizons ist berühmt geworden durch ihre Pluto-Passage, wo riesige, fantastische Datenmengen zur Erde übertragen worden sind und uns ein ganz neues Bild über diesen kleinen Planeten 2015 geliefert haben. Gestartet wurde sie am 19. Januar 2006 von Cape Canaveral aus. Und hierzu begrüße ich Dr. Hauke Hussmann vom Institut für Planetenforschung, Planetengeodäsie Berlin-Adlershof. Auch projektbeteiligt dabei der Merkur-Sonde Bepi Colombo und dem JUICE-Projekt der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Guten Tag, Dr. Hussmann.
Guten Tag, Herr Höhner.
Herr Dr. Hussmann, kommen wir als erstes nochmal zum Pluto-Vorbeiflug. Wenn Sie ein vorläufiges Resümee zu dieser fantastischen Mission ziehen müssten, speziell eben zum Pluto, was würde Ihnen besonders dabei einfallen?
Ja, der Vorbeiflug am Pluto hat uns alle überrascht. Also die Planetenforschung insgesamt hätte Pluto gar nicht so detailreich erwartet, wie wir ihn gesehen haben. Also die geologischen Formationen auf Pluto sind einzigartig, also sowas, dass Pluto so eine dynamische Oberfläche hat, die sich ständig verformt, die auch junge Gebiete hat, die sowohl Eisflächen aus Stickstoffeis beinhaltet, als auch Berge aus Wassereis in dieser kalten Region des Sonnensystems. Das hat niemand erwartet vorher, also dass wir derartig vielfältige geologische Formationen auf Pluto sehen. Und eine zweite Sache, die auch für Pluto sehr einzigartig ist, ist seine Atmosphäre, die zwar sehr dünn ist, aber dadurch, dass Pluto sich auf seiner Bahn der Sonne nähert und dann auch sehr stark entfernt ist, variiert die Temperatur in der Atmosphäre sehr stark und das ist der Druck der Atmosphäre kann variieren. Und deswegen haben wir es hier mit einer auf langen Zeiten sehr dynamischen Atmosphäre zu tun, die auch mit Prozessen an der Oberfläche zusammenhängt. Also das sind so Dinge, die hatte man vorher in der Detailfülle nicht erwartet.
Man kann also durchaus auch sagen, da ja die Auswertung noch Jahre in Anspruch nehmen, dass man hier und da vielleicht auch noch eine Überraschung zu erwarten hat.
Ja, definitiv. Also wir haben viele Dinge beobachtet anhand der Bilddaten, anhand der anderen Messdaten, aber die Auswertung, die wird sicherlich noch andauern. Sehr charakteristisch für diese Mission war, dass die Daten sehr schnell aufgenommen wurden, innerhalb von wenigen Stunden, aber dann die Übertragung zur Erde dieser Daten, dieser Fülle von Daten, mehr als ein Jahr andauerte. Also dadurch, dass man sehr lange Zeit braucht, um diese Daten zu übertragen, kam das halt sehr viel später und die Auswertung dauert an. Und Pluto hat uns hier durchaus viele Rätsel aufgegeben, diese Prozesse an der Oberfläche zu verstehen. Und das wird modelliert, das wird analysiert zurzeit und es wird noch sicherlich weitergehen. Da werden noch Überraschungen auch bei Pluto kommen.
Nun, die Wissenschaftler in den Zentren haben dann überlegt, weil New Horizons in einem sehr guten Zustand ist, was könnte man noch damit anfangen? Denn die Reise dieser Sonde ging ja noch weiter hinaus. Sie hat ja eine Geschwindigkeit, die dazu führt, dass sie unser Sonnensystem verlassen wird. Und dann lag es natürlich nahe, das nächste Objekt anzusteuern, nach Möglichkeit eins, was auch interessant ist, das im sogenannten Kuipergürtel liegt oder auch Kuiperbelt genannt. Was hat man sich darunter vorzustellen? Was ist das eigentlich?
Der Kuipergürtel kann man sich vorstellen ähnlich wie der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, nur eben viel weiter draußen im Sonnensystem. Und der Kuipergürtel wird bevölkert von Hunderttausenden von Objekten, ähnlich wie Asteroiden. Der Unterschied ist, dass wir da uns in einer sehr kalten Region im Sonnensystem befinden, also in einer Entfernung von 30 bis 50 astronomischen Einheiten. Das ist also 30 bis 50 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und in dieser Region hat sich kein Planet gebildet, sondern es blieben kleinere Objekte übrig, eben diese Kuiperbelt-Objekte, die aus Gestein und aus Eis bestehen. Und das sind Zeugen auch der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems in dieser Region. Also es hat sich kein Planet gebildet und mit der Beobachtung dieser Objekte kann man also in die frühe Vergangenheit des Sonnensystems zurückblicken.
Und dieses Objekt, was man ausgesucht hatte, dieses Objekt nennt sich 2014 UM69, hat aber auch in der Literatur jetzt den Namen Ultima Thule, das ist aber nur ein vorläufiger Name. Das muss ja eine internationale Kommission beschließen, wie der dann am Ende heißen soll und wird. Wie ist man auf die Idee gekommen, ausgerechnet dieses Objekt aufzusuchen, weil es vielleicht nur günstig auf der Bahn lag?
Ja, es gab beim Vorbeiflug am Pluto von der Raumsonde New Horizons, bei diesem Vorbeiflug musste man danach schauen, in welcher Richtung, also wie die Raumsonde abgelenkt wurde und wie viel Treibstoff noch da vorhanden ist, um ein weiteres Objekt anzusteuern. Und es gab, glaube ich, direkt nach dem Vorbeiflug drei Kandidaten. Und es wurde dann dieses Objekt 2014 MU69 ausgewählt von diesen dreien. Und wir haben es da ganz anders als mit Pluto mit einem eher typischen Vertreter des Kuipergürtels zu tun, also ein relativ kleines Objekt, was eben eines dieser aus der Frühphase des Sonnensystems in dieser Region unverändert gebliebenen Kuiperbeltobjekte ist. Also man hat hier wirklich so ähnlich wie bei den Asteroiden oder Kometen kleinere Objekte, die uns Aufschluss über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems geben. Und das hatte man in dieser Region natürlich zuvor noch nie gesehen. Das war Neuland für die Planetenforschung, hier einen Vorbeiflug an einem solchen Objekt machen zu können.
Ich habe gelesen, dass ein russischer Forscher das schon in den, glaube ich, wohl 60 Jahren vorausgesagt hat, dass so ein Körper wie dieser, der hier letzten Endes aussieht, ja, mich erinnert es ein bisschen an einen Schneemann, dass also zwei runde Körper miteinander in einer Art Gürtellinie verschmolzen sind. Wie könnte sowas entstehen?
Ja, man geht davon aus, dass in der Entstehungsphase des Sonnensystems diese Objekte kollidiert sind, ähnlich wie im Asteroidengürtel, wo es auch viele Kollisionen gab. Der große Unterschied ist, dass in dieser Region sehr weit entfernt von der Sonne die einzelnen Objekte sich sehr viel langsamer bewegen und die Relativgeschwindigkeiten, mit denen diese Körper dann kollidieren, sehr klein sind. Und sie können dann quasi ja nicht verschmelzen, aber man spricht von im Englischen von Contact Binaries, die sich also sehr langsam mit geringen Relativgeschwindigkeiten annähern und dann zusammenhängen bleiben können. Also so geht man auch bei diesem Objekt davon aus, dass sich diese, es besteht ja eigentlich aus zwei Körpern, also zwei kugelähnlichen Teilen, wie Sie gesagt haben, der Eindruck ist wie bei einem Schneemann. Und es gibt dann diese Region, wo sich beide kugelförmigen Objekte dort verbunden haben. Aber auch das ist wahrscheinlich sehr früh in der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems passiert, also vor 4,5 Milliarden Jahren etwa.
Was für das langsame Zusammentreffen beider Körper auch sichtbar ist im Gürtelbereich, dass es hier zu einem Aufschmelzungsprozess gekommen ist. Denn genau in diesem Gürtelbereich strahlt die Oberfläche in einem sehr hellen Bereich, dass man an Schnee oder Eis denken könnte.
Ja, wir haben in den ersten Aufnahmen sieht man, dass es so leichte Helligkeitsunterschiede gibt. Und ja, wie Sie sagen, in dieser Kontaktregion sieht man sehr deutlich, dass es dort heller ist. Hier können wir gespannt sein auf weitere hochaufgelöste Aufnahmen, die diese Region besser zeigen. Die Unterschiede in der Reflektivität, also in der Albedo, wie man sagt, sind jetzt natürlich noch nicht eindeutig zu erklären. Da muss man abwarten, was die Datenlage bringt. Es könnte gut sein, dass das mit dem Entstehungsprozess, also dieser Verbindung und dem Schmelzen, zusammenhängt, aber wir müssen auch bedenken, was wir da überhaupt für Eise sehen. Es ist noch nicht völlig geklärt, wie viel Anteil an Wassereis oder Kohlendioxideis oder andere Eise hier eine Rolle spielen. Also da muss man auch die Datenlage in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich abwarten.
Hat man schon eine Vorstellung, wie lange es dauern wird? Denn New Horizons ist ja schon Wochen an diesem Objekt dran vorbeigeflogen, aber die Datenübertragung, wir hatten es vorhin schon beim Pluto erwähnt, dauert also sehr lange. Was meinen Sie, wie lange sich das hinziehen wird, ehe wir neue Bilder erhalten und noch weitere wissenschaftliche Daten?
Also der Vorbeiflug selbst erfolgte ja am 1. Januar und innerhalb von einigen Stunden, wo jetzt die wirklich hoch aufgelösten Aufnahmen bei der kürzesten Entfernung gemacht werden konnten. Und bisher haben wir nur wenige Prozent der Daten auf der Erde. Und die gesamte Zeit, die es andauern wird, bis sämtliche Daten zur Erde übertragen werden, wird schätzungsweise 20 Monate sein. Also ähnlich wie beim Pluto-Vorbeiflug wird hier die Datenübertragung noch über ein Jahr andauern. Es wird sicherlich dann während dieser Zeit immer wieder neue spektakuläre Bilddaten geben, die dann typischerweise auf den Fachkonferenzen auch gezeigt werden. Also die nächste wird hier, also in Houston, die Lunar and Planetary Science Conference wahrscheinlich sein. Da werden sicherlich neue Ergebnisse zu diesem Objekt Ultima Thule genannten Objekt kommen. Also da darf man gespannt sein. Da kommt noch einiges innerhalb der nächsten Monate, aber insgesamt etwa 20 Monate.
Obwohl man jetzt noch auf die Daten wartet, wird schon wieder vorbereitet eine weitere Begegnung mit einem Objekt. Wissen Sie darüber schon Näheres, was man da eventuell im Blickfeld hat?
Also Näheres weiß ich jetzt hier auch nicht genau. Also was man sagen kann, dass man jetzt natürlich nach diesem Vorbeiflug, wie damals auch beim Pluto-Vorbeiflug, man guckt, in welchem Zustand die Raumsonde ist, wie viel Treibstoff man eventuell zu Kurskorrekturen hat und welche Objekte man anvisieren könnte. Aber ich glaube, es ist nicht möglich, wirklich einen so nahen Vorbeiflug, wie man es jetzt im Januar hatte, an einem weiteren Kuiperbelt-Objekt zu machen. Also da wird man eher aus verschiedenen Entfernungen oder aus größerer Entfernung verschiedene Objekte anvisieren und dann nicht in der hohen Auflösung beobachten können. Es gibt zwar sehr viele Hunderttausende von Objekten dort draußen, aber der Raum ist auch sehr dünn gesät mit diesen Objekten. Also es ist nicht möglich, da jetzt wirklich ein nächstes anzupeilen. Das, denke ich, wird nicht klappen. Aber man darf auch hier gespannt sein. Also da habe ich aber keine genaueren Informationen zurzeit.
Nun, wenn dieses Objekt den Kuiperbelt oder den Kuipergürtel verlassen hat, dann geht es ja noch weiter hinaus. Wir haben ja noch eine weitere interessante Zone, die Ortsche Wolke. Und wie weit ist die eigentlich von uns entfernt? Und könnte es sein, dass New Horizons auch eventuell dort noch in der Lage ist, Daten zu übermitteln, Forschung zu betreiben?
Ja, da die Ortsche Wolke ist sehr weit entfernt, noch auch im Vergleich zum Kuiperbelt. Also die Ortsche Wolke ist die Region, aus der Kometen zu uns ins innere Sonnensystem abgelenkt werden. Während das Kuiperbelt etwa 30 bis 50 astronomische Einheiten oder bis zu 100 astronomischen Einheiten Dimensionen dieser Größe hat, ist die Ortsche Wolke noch mal viel weiter entfernt. Also das geht bis Tausende von astronomischen Einheiten oder sogar Zehntausenden. Da sind wir schon fast einen Gutteil des Weges zum nächsten Sternensystem, Alpha Centauri. Also diese Entfernungen sind zu groß für diese, selbst so eine schnelle Raumsonde wie New Horizons wird diese Entfernung nicht überbrücken können. Also New Horizons wird Daten aus dem Kuiperbelt liefern, aber darüber hinaus wird es kaum möglich sein, weil natürlich auch die Leistung der Antennen irgendwann an ihre Grenzen stößt.
Ich hoffe, wir können uns nochmal zu dieser Mission hören, wenn mehr Daten vorliegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Hauke Husmann vom Institut für Planetenforschung, Planetengeodäsie, Berlin-Adlershof. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.